Ja, wunderschönen guten Morgen, auch von mir, weil ich hatte heute gar nicht die Möglichkeit, euch persönlich zu begrüßen, aber es freut mich trotzdem, dass ihr alle da seid. Ja, heute soll es um das Thema Kompromiss gehen. Einfach mal um eine Erklärung dafür zu haben. Ein Kompromiss ist die Lösung eines Konflikts durch gegenseitige, freiwillige Übereinkunft unter beiderseitigem Verzicht auf Teile der jeweils gestellten Forderungen. Es wird von den Verhandlungspartnern ausgehend von den eigenen Positionen eine neue Mittelposition gebildet und diese erzielte Einigung als gemeinsames Ergebnis dargestellt. Ja, ganz viele Fragezeichen, oder war das verständlich? Gut, wunderbar. Ja, heutzutage wird in der Gesellschaft die Lösung eines Konflikts durch Kompromisse vorangetrieben. Ja, wir denken da zum Beispiel mal an Streiks. Ja, da kommen beide Parteien zusammen, ne, die einen mit Geld, die anderen, die das Geld wollen. Man streitet sich meistens über mehrere Wochen und wenn man Glück hat oder vielleicht einen guten, unbeteiligten Schlichter, werden dann neue Verträge abgeschlossen, indem man halt beiderseitig Kompromisse eingegangen ist. Nun, ich habe mir über Kompromisse Gedanken gemacht und mir dabei einfach einige Fragen gestellt. Wie weit darf oder muss Kompromissbereitschaft gehen? Sollen wir als Christen überhaupt kompromissbereit sein, wenn es ja eigentlich so von der Gesellschaft her irgendwo auch in gewissem Sinne verlangt wird? Oder stelle ich mich immer absolut kompromisslos dar? Und welche Auswirkungen können sowohl beide Verhaltensweisen, also Kompromissbereitschaft, Kompromisslosigkeit, für mich haben? Gedanklich bin ich dann so ein bisschen durch die Bibel gesäppt, um Antworten einfach mal anhand von Lebensgeschichten zu bekommen. Da bin ich dann zuerst am Buch Daniel hängen geblieben. Ja, um einfach mal so die Geschichte so kurz darzustellen. Daniel wurde halt mit vielen anderen Juden nach Babylon verschleppt. Ja, und weil er jung und klug war, wurde er dann halt am Königshof eingesetzt, um dann nach einer dreijährigen Ausbildung dann halt dem König direkt dienen zu dürfen. Der König hatte direkt von Anfang an befohlen, dass diese Leute das beste Essen und den besten Wein bekommen sollten, den auch der König selber zu sich nimmt. Man könnte meinen, eigentlich eine wirklich hohe Ehre, ja, gerade für verschleppte Gefangene. Aber man merkt ganz schnell, diese Ehre ist den Männern überhaupt nicht so wichtig wie die Ehre Gottes. Sie würden sich nämlich mit diesen Speisen und Getränken verunreinigen. Ja, Daniel und seine Freunde bitten den Kämmerer des Königs, ihnen 10 Tage lang nur Gemüse und Wasser zu essen zu geben und zu trinken. Und der Kämmerer hat ja natürlich Angst, ja, weil das ein direkter Befehl des Königs war, diesen Leuten das vorzusetzen. Und würde ja auch keinem was bringen, wenn diese 4 Männer dann auf einmal nach ein paar Tagen dann krepieren. Aber Daniel und der Kämmerer gehen einen Kompromiss ein von der 10-tägigen Probephase. Und der Deal findet dann statt. Und nach den 10 Tagen sieht man dann halt etwas Erstaunliches. Daniel, Hanania, Michael und Azaria sehen deutlich gesünder und wohlgenährter aus als die anderen allen Männer. Und der Kämmerer gibt ihm seitdem nur Gemüse und Wasser. Nach 3 Jahren werden die 4 Männer dann beim König vorstellig und der König redet mit ihnen und findet niemanden, der ansatzweise diese Weisheit und diese Erkenntnis hat wie diese Männer. Und sie werden zu den engsten Dienern des Königs. Eigentlich eine super Story für Hollywood, oder? Aber was wäre passiert, wenn diese Männer sich auch einfach angepasst hätten? Wenn sie diese Leckereien des Königs einfach genossen hätten? Was wäre, wenn sie die Gebote Gottes einfach missachtet hätten? Mit dem Argument, wir sind ja jetzt sowieso nicht mehr in unserem Land. Ja, es findet hier kein Gottesdienst statt. Tempeldienst können wir auch nicht machen. Also passen wir uns einfach der Gesellschaft an. Was wäre, wenn sie selbst bei dieser Herausforderung von 10 Tagen gesagt hätten, ach, diese Weintrauben, die würden jetzt ganz besonders lecker mit Schokolade schmecken, ne, zum Beispiel. Sie machten selbst bei dem Gebot Gottes über das Essen keine Kompromisse. Und das brachte ihnen großen Segen ein, den der Herr dann über sie kommen ließ. Ja, wenn wir jetzt mal vielleicht zusammen Daniel Kapitel 1, die Verse 15 bis 20 lesen. Daniel Kapitel 1, die Verse 15 bis 20. Entschuldigt, den Text habe ich gerade nicht in meiner PowerPoint drin. Da müsst ihr selber in die Bibel mal schauen, ausnahmsweise. Also, Daniel Kapitel 1, Vers 15 bis 20. Und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer und vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Azaria gleichgekommen wäre, und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Vielleicht wäre jetzt mal der Zeitpunkt für uns alle in sich zu gehen und unser Handeln mit dem dieser 4 jungen Männer einfach mal zu vergleichen. Lassen wir beim Beten um Führung in unserem Leben wirklich Gottes Pläne sprechen, oder modellieren wir so lange an unserem Lebensumstand herum, bis wir sagen, ja, alles klar, jetzt kann ich mit Gottes Plan leben. Bist du vielleicht in dem zwischenmenschlichen Bereich so kompromisslos, dass es schon zu einer reinen Machtausübung wird? Wie zum Beispiel in einer Ehe, wo es unabdingbar ist, sich gegenseitig anzunehmen mit diesen komischen Ecken und Kanten, die der Partner ja irgendwie immer so an sich hat, dass man seine Familie so führen kann, wie Gott es gerade von Ehemännern verlangt, und dass die Ehefrau auch hierbei einen Kompromiss in dem Sinne eingehen kann, wo sie sagt, ich möchte nicht unter diesem Fluch handeln, dass die Frau immer über ihren Mann herrschen will, aber dann bitte führe uns auch. Doch leider sind wir in einer Zeit angekommen, wo sich für die Ehe kämpfen überhaupt nicht mehr angebracht ist. Es ist doch viel einfacher, sich einfach von dem Partner zu trennen und sein Glück mal alleine weiterzusuchen. Nur als Beispiel, wir sind jetzt quasi ganz genau 6 Jahre verheiratet, und alleine in diesen 6 Jahren haben sich 5 Ehepaare getrennt, die auf unserer Hochzeit waren. Und in diesen 6 Jahren haben wir dann noch weitere Ehepaare kennengelernt, die heute ebenfalls nicht mehr zusammen sind. Der Satan ist gerade voll auf Offensive gegen christliche geprägte Ehen eingestellt, um diese zu zerstören. Was heißt das für uns? Kompromissbereit, vielleicht zum Menschen, kompromisslos zur Sünde. Und diese Problematik des Ehebruchs finden wir ja nicht erst seit gestern vor. Selbst zu Jesu Zeiten und auch noch viel früher war diese Sünde absolut gegenwärtig. Ja, wenn wir uns mal die Geschichte aus Johannes Kapitel 8, die Verse 1 bis 11 durchlesen, können wir einiges herausnehmen, wie Jesus mit Mensch und Sünde umgeht. Johannes Kapitel 8, die Verse 1 bis 11. Jesus aber ging an den Ölberg, und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da ihn niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Ich habe mir die Frage gestellt bei diesem Text: Geht der Herr Jesus hier einen Kompromiss mit der Sünde ein, indem er die Ehebrecherin nicht verurteilt? Ich habe dann mal eine kleine Darstellung ausgearbeitet. Auf der einen Seite haben wir die Pharisäer, die mit dem Gesetz kommen und sagen, der Tatbestand ist hier Ehebruch bei der Frau. Die Forderung des Gesetzes und dann auch gleichzeitig der Pharisäer ist Tod durch Steinigung. Auf der anderen Seite sehen wir Jesus. Er fordert Vergebung. Nun kommt es zu einem Kompromiss, oder es sollte zu einem Kompromiss kommen. Bei den Pharisäern sieht man, dass keine Kompromissbereitschaft da ist, denn wir können hier lesen, dass sie sagen: Ja, ne, erstmal stellen sie das der Frau vor, oder stellen sie es Jesus vor, dass die Frau sich versündigt hatte. Und dann Vers 7 fängt an: Als sie nun fortfuhren. Ja, das heißt, sie gaben dem nicht nach, ihrer Forderung, sondern bedrängten Jesus darin, dass er mal zu einer Aussage kommen sollte. Und das Interessante ist, dass Jesus ja in gewissem Sinne auf die Pharisäer zugeht. Er sagt: Okay, ihr könnt sie steinigen, aber unter einer Bedingung. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die Verhandlung lässt nicht lange auf sich warten, oder das Ziel: Die Pharisäer können diese Bedingung nicht erfüllen. Und sie sagen: Okay, dann müssen wir gehen. Und Jesus, er schenkt ihr die Vergebung. Nur nochmal zu meiner Frage: Geht Jesus hier einen Kompromiss mit der Sünde ein? Ich sage ganz klar ja. Jesus ging hier einen Kompromiss mit der Sünde ein, denn die Sünde als Machtbereich des Satans forderte zu Recht den Tod der Frau. Aber Jesus nahm hier an dieser Stelle den Platz der Frau ein. denn er wusste schon im Voraus, auch für diese Sünde der Frau werde ich bald sterben. Und somit hatte die Sünde keinen Druckmittel mehr gegen diese Frau. Mit seiner Bedingung wollte der Herr den Pharisäern eigentlich aufzeigen, ihr seid eigentlich noch viel schlimmer dran als diese Frau. Denn sie weiß jetzt um ihre Verfehlungen, ihr seid aber noch genauso blind wie vorher, um das zu begreifen. Auch in diesem Beispiel können wir uns eine Frage stellen, wenn du jemanden bei einer Sünde ertappt hast oder auch vielleicht nur über Dritte davon gehört hast, steinigst du diese Person dann? Natürlich sind wir längst aus der Zeit raus, wo es mit materiellen Steinen geschieht. Aber was ist mit deinen Gedanken? Was ist mit deinen Worten? Oder was ist vielleicht sogar mit deinen Handlungen? Wozu trägst du bei, dass die Sünde bekämpft wird und du dem Sünder dabei hilfst, da rauszukommen, oder du bekämpfst den Sünder und die Sünde wird zweirangig? Findet diese Person durch dich wieder den Weg zur Vergebung? Und selbst unser Herr Jesus lebte mit der Einstellung, ich hasse die Sünde, aber ich liebe den Sünder. In 1. Thessalonicher 5, 14 und 15 gibt Paulus uns einen wirklich wohlgemeinten Rat. Und er sagt, wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Natürlich spricht Paulus hier in erster Linie das Gemeindeleben an unter den Geschwistern, aber erwähnt auch, dass wir gegenüber jedermann nach dem Guten trachten sollen. Und der Judasbrief geht auf diese Problematik sogar noch etwas tiefer ein. Judas 22 bis 25. Judasbrief, Verse 22 bis 25. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch bedeckte Gewand hassen sollt. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Die einen in Vers 22 scheinen Menschen zu sein, die bis zu einem gewissen Grad von den bösen Verführern, von den bösen Menschen beeinflusst oder verführt worden sind. Solche sind sorgfältig zu unterscheiden und mitfühlend zu behandeln. Die anderen, die in Vers 23 betrachtet werden, sind offensichtlich tiefer in Sünde verstrickt und dadurch verunreinigt worden. Doch selbst diese sind, wenn möglich, noch zu retten. Obwohl jemand, der sie befreien möchte, das nur in einem Geist tun darf, der frei von jeglichem Selbstvertrauen ist. Das heißt, wir dürfen da niemals auf unsere eigene Macht oder auf unsere eigene Kraft vertrauen, sondern nur durch den Geist Gottes und durch seine Kraft und durch seine Macht, dieses können wir bewerkstelligen. Er muss das Feuer fürchten, das sie zu verzehren droht, und das Fleisch hassen, das sie beschmutzt hat. Nur wenn er in einer solchen Gesinnung handelt, wird er davor bewahrt, selbst versenkt oder befleckt zu werden und fähig zu sein, solche zu retten. Wie wunderbar sind dann die hierauf folgenden Verse. Wir sind hier auf Erden dazu berufen, für unseren Glauben zu kämpfen, anderen zu helfen, aus dem Verstrickten wieder herauszufinden und uns immer gegen das Böse stellen. Und nach diesen Anstrengungen werden wir dann durch die Gnade und Barmherzigkeit unseres Herrn vor sein Angesicht gestellt. Er, der uns die wahren Gläubigen vor dem Straucheln zu bewahren vermag, ihm gebührt die Herrlichkeit, Majestät und die Macht und die Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Wir können hier wieder ganz deutlich das Bild sehen, kompromissbereit zum Menschen, kompromisslos zur Sünde. Und zu einem Gedanken kam ich noch, als ich über die Geschichte von Josef nachdachte. Josef, ein ehrbarer Mann und treuer Diener des Potiphar in Ägypten, wird auf eine harte Probe gestellt. Die Frau des Potiphars möchte ihn verführen. Doch Josef kennt Gottes Gebote und kann der Frau eine klare Absage erteilen. Und was kommt im ersten Moment dabei heraus? Die Frau dreht die Geschichte so, dass Josef am Ende derjenige ist, der sie verführen wollte. Und diese Anschuldigung ist heftig und Josef muss dafür ins Gefängnis. Jetzt denkt man im ersten Moment, na toll, da hält der Josef sich schon an Gottes Geboten und muss dafür unschuldig ins Gefängnis. Doch das wäre vielleicht nur sehr oberflächlich betrachtet. Gott hatte hier einen wunderbaren Plan mit Josef und er konnte sich auf Josef verlassen, weil er gerade versuchte, seine Geboten immer zu halten. Und wenn wir die Geschichte weiter verfolgen, können wir sehen, welchen großen Segen Gott über Josef und seine Familie ausschüttet. Gott ist immer noch derselbe von vor langer Zeit. Er ist derselbe auch jetzt hier in der Gegenwart und er wird es auch bleiben in aller Ewigkeit. Und wenn wir uns dazu jeden Tag entscheiden, ein Leben in Abhängigkeit von ihm zu leben, wenn wir seine Gebote und Verordnungen halten und absolut kompromisslos gegen den Satan und seinem sündigen Herrschaftsbereich angehen, erwartet uns unbeschreiblich großer Segen. Entscheiden wir uns ganz bewusst dafür, kompromissbereit zum Menschen, dass wir auf Menschen zugehen, dass wir ihnen helfen, wenn sie vielleicht in Sünde verstrickt sind. Gleichzeitig kompromisslos zum Teufel. Egal, was er uns anbietet, dass wir uns an Gottes Gebote halten und dass wir uns dafür entscheiden, Gott gegenüber gehorsam zu zeigen. Und ich möchte mit den Versen aus Judas einfach nochmal abschließen, weil die so eine wunderbare anbetende Haltung haben. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.